Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir die Taufe feiern dürfen von Yolanda. Ich danke dir, dass du uns zusammenführst als Gemeinde. Ich danke dir für dein Wort, was du uns schenkst. Und bitte ich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu uns redest, in unser Leben hinein und dass du dich selbst groß machst in diesem Gottesdienst. Amen. Jeder von uns gehört zu einer von zwei Gruppen. Entweder du bist getauft oder du bist nicht getauft. Das ist relativ simpel und relativ klar. Jeder von uns gehört zu einer von diesen beiden Gruppen. Und wenn ich von Taufe rede, dann meine ich Taufe als ein Bekenntnis für das neue Leben, was ich in Jesus Christus habe. Dann meine ich das, was die Bibel uns sagt, was Taufe ist, nämlich, dass es ein Reagieren ist, nachdem ich den Glauben aus Gnade durch Jesus empfangen habe, an ihn gläubig geworden bin, so wie wir das gerade von der Apostelgeschichte gelesen haben und dass darauf die Taufe folgt. Ich rede nicht von dem, was traditionell in unserem Land gang und gäbe ist, mit Säuglingstaufe in den Großkirchen. Das ist nicht das, wenn ich das Wort Taufe benutze. Du gehörst zu einer von zwei Gruppen. Entweder du bist getauft oder du bist nicht getauft. Wenn du hier bist und getauft bist, dann will ich dich einladen und ermutigen, diesen Gottesdienst für dich zu nutzen, indem du an deine eigene Taufe zurückdenkst, indem du die Erinnerung an deine Taufe wachhältst und sie als wertvoll und kostbar schätzt, dass du dir neu das Evangelium von Jesus Christus zusprechen lässt und sagst, ja, das habe ich damals bekannt, und das will ich heute wieder bekennen. Das ist immer noch mein Bekenntnis. Ich lebe immer noch so und will das heute neu festmachen. Ich lade dich ein, dass dieser Gottesdienst ein Meilenstein ist für deinen Weg, dich an deine Taufe zu erinnern und neu dein Bekenntnis an Jesus festzumachen. Wenn du nicht getauft bist, dann will ich dich fragen, durch die Predigt, durch Gottes Wort, was wir sehen, wie du zu Jesus Christus stehst. Stell dir diese Frage hier im Gottesdienst. Wie stehst du zu Jesus Christus? Bist du interessiert? Willst du vielleicht glauben an Jesus? Du hast aber Fragen oder Zweifel? Dann bring sie vor Gott. Sprich ein Gebet jetzt an deinem Platz. Bring sie vor Gott. Bitte ihn, dass er zu dir redet, dass er dein Herz öffnet, dein Herz anspricht, dass du verstehst, wer er ist und warum er gekommen ist. Vielleicht bist du auch schon zum Glauben an Jesus gekommen, aber du hast dich noch nicht taufen lassen. Dann ist das vielleicht dein nächster Schritt, dass du sagst, okay, ich will das bekennen öffentlich und ich will mich taufen lassen. Stell dir diese Frage, während wir jetzt weitergehen in der Predigt und auch im Gottesdienst. Taufe macht glücklich. Das ist das Thema, wie ich die Predigt überschrieben habe. Taufe macht glücklich. Taufe bedeutet, ich habe neues Leben in Jesus Christus gefunden und das bekenne ich und das will ich feiern. Und wir wollen das heute feiern, dass Yolanda genau das erlebt hat und bekennt. Dass sie neues Leben in Jesus gefunden hat und dass wir das gemeinsam feiern dürfen. Es ist in gewisser Hinsicht ein Familienfest, was wir heute hier in der Gemeinde haben. Taufe bedeutet, dass meine Schuld mir vergeben ist und dass ich Freude geschenkt bekomme. Und diese beiden Aspekte wollen wir uns anschauen mit Hilfe von Gottes Wort. Ich lade euch ein, Psalm 32 aufzuschlagen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte selbst auf. Ich habe den Text im Notfall auch noch hier vorne dran, damit wir beides so ein bisschen miteinander schauen. Psalm 32 ist von König David geschrieben. 1000 vor Christus hat David gelebt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und von Gottes Geist inspiriert hat er eine ganze Menge Dinge erkannt, die ich uns zeigen will, die wir durchgehen wollen in diesem Psalm, die uns helfen bei unserem Verstehen von der Taufe und von unserer Taufe auch heute Morgen. Es geht um das Thema Schuld, es geht um das Thema Vergebung und es geht um das Thema Freude. Und das Erste, was wir anschauen aus Psalm 32, sind die ersten 5 Verse, die ich überschrieben habe, Schuld vergeben. Psalm 32, die Verse 1 bis 5, will ich uns lesen. Von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Schuld vergeben. David fängt diesen Psalm auf wunderbare Weise an. Das springt direkt ins Auge. Zweimal nimmt er die Formulierung, wohl dem. Oder manche Übersetzungen schreiben, und das ist völlig legitim, schreiben, glücklich ist der und der. Glücklich ist oder wohl dem ist. Und das, was in Erinnerung kommt, wenn wir diesen Psalm 32 anfangen zu lesen, ist das, was schon im ersten Psalm der Psalmen steht. Ganz am Anfang, als Startpunkt für das ganze Psalmbuch, steht wohl dem, dasselbe Wort. Glücklich ist, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter, sondern der hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Das ist der, der Gott folgt, der sein Vertrauen, sein Leben auf Gott ausgerichtet hat und der so mit ihm leben will, der seine Lust hat an dem, was der Herr sagt, der Gottes Wort hat und danach leben will, der das hört, was Gott sagt und das tun will. Und diese Assoziation kommt hervor, wenn wir in diesen Psalm einsteigen. Hey, da ist jemand, der liebt das Wort Gottes und der will das tun, was Gott sagt. Das ist die Person, die wir hier haben. Wohl dem glücklich ist. Ich habe das markiert, so. Das zweite. Glücklich ist, wem? Wem Übertretung vergeben ist. Wem Übertretung vergeben ist, der ist glücklich, sagt David. Wenn du erkennst, dass du Schuld hast und sie dir vergeben ist, dann bist du ein glücklicher Mensch. Unsere größte Not ist unsere Sünde und Schuld als Menschen einem heiligen Gott gegenüber, der uns geschaffen hat und der jedes Recht auf uns und unser Leben hat. Und wir, die nicht nach seinem Willen leben, und leben wollen, sondern uns abgewandt haben von ihm, sind voller Schuld. Das ist unsere größte Not. Und David sagt, wohl dem, der in dieser Lage erleben kann, dass ihm Übertretung, Schuld vergeben ist. Dass er Vergebung von Gott erlebt. Und David beschreibt das noch weiter mit weiteren Assoziationen oder Bildern. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Die Sünde, was ist mit ihr? Sie ist zugedeckt, sagt David. Und es meint nicht, dass die Sünde unter den Teppich gekehrt ist und der Teppich so eine Wölbung hat und dann auch zugedeckt ist irgendwie, aber sie immer noch da ist. Nein, es meint, die Sünde ist zugedeckt, sie ist nicht mehr zu sehen. Es ist genug getan, damit sie nicht mehr zu sehen ist, damit sie weg ist. Sie ist nicht mehr sichtbar. Sie ist vergeben und sie ist nicht mehr vorhanden. Sünde ist zugedeckt, sagt David. Wenn du das hast, dann bist du glücklich. Wir können das vielleicht umgekehrt nochmal aufgreifen. Wenn du dir vorstellst, deine innersten Gedanken und Wünsche oder Dinge, die in deinem Inneren vorkommen an Schuld, das sind Sachen, die wollen wir, dass die keiner sieht, oder? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, also wenn das jetzt hier vorne auf der Leinwand erscheinen würde, da würde ich im Boden versinken. Wenn jemand das sieht, was in dir ist, dann ist es eine Katastrophe. Und David sagt, hey, es gibt einen Weg, wie das, was dich zutiefst beschämt, was du nicht willst, was andere sehen, was Gott aber sieht und kennt, dass das zugedeckt ist, dass das nicht gesehen wird. Und nicht in dem Sinne, dass unter den Teppich gekehrt wird. Wir kommen gleich zum weiteren Punkt. Die dritte Formulierung, die David nimmt, ist wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Keine Schuld anrechnet. Und das ist eine schwierige Sache, weil eigentlich rechnet Gott uns unsere Schulden, weil wir Sünder sind, weil wir gegen ihn schuldig werden. Und dann häuft sich unsere Schuld an. Und die Frage ist, wo wir gleich zu kommen, wie kann das sein, dass Gott keine Schuld anrechnet, wo er das doch eigentlich muss? Weil wir gegen ihn sind, weil wir Sünder sind und getrennt von ihm. Aber dieses Bild, was David gebaut hat, ist wunderbar. Es ist so, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr einen Strafzettel bekommt. Ja, ihr kommt zum Auto und da ist ein Strafzettel und denkst, oh nein, muss das sein? Ich habe doch nur kurz hier geparkt oder irgendwas. Ja? Angst und Sorge, was ist da drauf? Ja? Der Puls geht höher. Meine Schuld wird angerechnet, sie wird notiert. Es ist wie eine Liste, die geführt wird, okay, ja, Michael Wieche, falsch geparkt, Strafe, ich weiß nicht, 15 Euro oder so, geblitzt, ja, wieder 15 Euro und so weiter oder 30 Euro, keine Ahnung. Diese Schuld wird auf einer Liste festgehalten und David sagt, hey, genau das passiert nicht, wenn wir weitergehen im Verlauf des Psalms. Und das ist ein Wunder, dass das nicht passiert, dass unsere Schuld nicht angerechnet wird, was eigentlich das Normale wäre. Stell dir vor, du bekommst einen Strafzettel. Was machen wir, wenn wir einen Strafzettel bekommen? Ja, du weißt, du hast eigentlich keine Chance. Was willst du dagegen machen? Ja, ich kriege einen Brief nach Hause, ich bin geblitzt worden. Ja, super, okay. Ich habe es schon gewusst oder geahnt, als ich geblitzt wurde. Du fühlst dich ertappt. Und es macht keinen Sinn zu sagen, okay, ich bezahle einfach nicht. Ich versuche mal irgendwie stillzuhalten, das unter den Teppich zu kehren, da nicht drüber zu reden. Das bringt nichts. Dann kommt eine Mahnung, ja, und so weiter. Ich muss mich dem stellen. Aber was ist, wenn meine Schuld aufgelistet ist, auf einmal weg ist, vergeben ist? Jemand den Zettel nimmt und ihn zerreißt und es gibt keine Möglichkeit mehr, dass ich einen Brief bekomme, wo diese Mahnung drin stehen könnte. Diese Erfahrung, sagt David, macht glücklich. Wohl dem, der das erlebt. Der darf sich freuen, er darf glücklich sein. Die Verse 3 und 4 öffnen uns noch etwas mehr von dem, was David selbst erlebt hat und was er uns in Gottes Wort, was Gott durch ihn uns weitergeben will. David sagt, als ich es verschwieg, verfiel meine Gebeine, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht. David hat gesagt, okay, ich habe eine Strategie, wie ich mit meiner Schuld umgehe, wie ich mit dieser Liste umgehe. Ich ignoriere es einfach. Ich verschweige es. Ich tue so, als wenn es nicht da wäre. Ich verdränge es. Und das ist eine Strategie, die ich kenne, die du vielleicht auch kennst, wie wir mit Schuld umgehen manchmal oder immer wieder. Dass wir sagen, ja komm, wenn wir nicht drüber reden oder wenn wir es irgendwie beiseite lassen, wenn wir nicht dran denken, dann ist es auch nicht da. Und David sagt, als ich es verschwieg, was passierte? Da verfielen meine Gebeine. Ich bin krank geworden. Es ist wie ein Krebsgeschwür, was sich weiter durchfrisst, wenn wir unsere Schuld verdrängen und ignorieren. Wenn wir Angst haben, unsere Schuld zu benennen und sie auf den Punkt zu bringen, dann bauen wir Mauern untereinander und Gott gegenüber. Und das Ergebnis ist das, was David schreibt, sodass mein Saft oder mein Lebenssaft, mein Leben, meine Lebensenergie vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. David nimmt das Bild von der Wüste oder von der Trockenheit, von der Dürre und sagt, genau so ist das, wenn wir unsere Schuld verdrängen und ignorieren. Wenn wir sie nicht benennen. Wenn du an jemandem schuldig geworden bist, dann lass es nicht trocken und dürr werden in deinem Leben. Dann lass es nicht trocken und dürr werden, sondern geh hin und kläre das vor Jesus, vor dem Kreuz, unter dem Kreuz, sonst vertrocknest du. Das ist das, was David uns mitgibt in diesem Psalm. Vers 4 war das. Vers 5 ist eine Kehrtwende, ist der Knackpunkt im Psalm. Der zentrale Vers, der alles ändert. David sagt, da bekannte ich. Vorher verschwieg er, vorher verdrängte er, vorher ignorierte er. Und jetzt sagt er, da bekannte ich. Ich habe angefangen, meine Schuld, meine Sünde zu bekennen, selbst einzusehen, Buße zu tun, umzukehren und Vergebung zu erleben. David sagt, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld. Das Verdrängen habe ich aufgehört. Wie machst du das? Wie machst du das mit deiner Schuld heute Morgen? Deine Schuld gegenüber Gott, deine Schuld vielleicht auch gegenüber anderen Menschen? Ich will dich ermutigen, durch Gottes Wort sie zu bekennen. Sie zu bekennen. Bekenne deine Sünde, verbirg deine Schuld nicht. Das ist das, was zu einem befreiten und glücklichen Leben führt, was wir gleich sehen werden. Und was schreibt David? Na, das habe ich hier gar nicht markiert. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. David bekannte das. Und was erlebt er? Gottes Handeln in seinem Leben, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieser heilige und gerechte Gott, der nicht mit Sünde zusammenkommt, zu David sagen kann, ich vergebe dir deine Sündenschuld. Wie kann das sein, dass Gott zu dir und mir kommt und sagen kann, hey, ich vergebe dir deine Sünde. Vers 1 und 2, wohl dem, dessen Übertretung vergeben ist, dessen Sünde zugedeckt ist. Wie kann das sein? Wie kann das Realität werden in meinem Leben, dass ich mir das nicht nur einbilde, Sünde irgendwie an die Seite zu drängen oder so, sondern dass Gott mir tatsächlich vergibt und ich das erleben darf? Die Taufe erklärt es uns. Die Taufe ist ein tolles Bild dafür, wie wir das verstehen können. Jesus identifiziert sich mit uns, indem er auf diese Erde kommt und Mensch wird. Gott selbst im Fleisch. Gott selbst wird Mensch. Er lebt das Leben, was wir hätten leben sollen. Ohne Sünde. Aber was wir nicht leben können, weil wir schuldig werden. Und Jesus stirbt den Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Der uns gegolten hätte, aufgrund unserer Schuld und Sünde. Die Trennung von Gott. Jesus stirbt den Tod, den wir verdient hätten, damit wir Vergebung unserer Schuld empfangen können und Leben geschenkt bekommen. Unverdient bekommen wir dieses Leben geschenkt von Jesus, durch Jesus. Und in der Taufe wird das deutlich, weil wir in der Taufe dieses Sinnbild haben, hey, hier ist jemand, Jolanda, werden wir nachher sehen, sie ist mit Jesus verbunden, sie ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und was passiert in der Taufe? Sie wird untergetaucht. Ihre Sünde ist mit Jesus gestorben. Jesus hat ihre Sünde bezahlt. Sie ist so eng mit Jesus verbunden, dass der Tod von Jesus bedeutet, die Sünde, die Jolanda begangen hat, jeder von uns, der getauft ist, hat das erlebt, die Sünde, die wir begangen haben, ist weg. Sie ist untergetaucht, sie ist tot. Sie hat keine Macht über uns. Jesus hat sie genommen. Und so wie wir taufen und untertauchen, macht es deutlich, hey, wir sind mit Jesus gestorben, unserer Sünde. Wir sind begraben mit ihm und wir stehen auf zu neuem Leben. So wie wir aus dem Wasser rauskommen, haben wir neues Leben durch Jesus empfangen. Vergebung unserer Schuld, das alte Leben ist weg. Das heißt nicht, dass wir sündlos leben, weil die alten Dinge immer noch mal wieder reinkommen. Aber es hat ein neues Leben begonnen, was in die Ewigkeit geht, durch Jesus Christus. Wir sind gestorben, begraben und auferstanden mit ihm. Das ist die Taufe. Wir erleben Vergebung und Rettung, wenn wir umkehren und unsere Schuld eingestehen und zu Jesus bringen. Und wenn du das nicht hast in deinem Leben, dann will ich dich einladen, ermutigen und ermahnen, höre das Evangelium von Jesus Christus. Diese Nachricht ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Die beste Nachricht, die du jemals in deinem Leben hören kannst. Dass du umkehrst von deiner Schuld und Vergebung durch Jesus empfängst, neues Leben hast, und wir das feiern dürfen durch die Taufe. Wir sollen das in der Taufe sichtbar machen, was in unserem Leben Realität geworden ist. Nämlich dieses neue Leben in Jesus. Und wenn du das erlebt hast und noch nicht getauft bist, lade ich dich ein, melde dich an, nachher sofort, für die nächste Taufe. Wir planen den nächsten Taufgottesdienst. Und vielleicht ist das der Punkt, wo du sagst, ja, ich will das bekennen. Ich will das öffentlich machen. Ich will mein neues Leben in Jesus festmachen. Wenn du das hast, wenn du das Leben in Jesus hast, wenn du zum Glauben an ihn gekommen bist, wenn du erlebt hast, wie deine Sünde und deine Schuld vergeben ist, dann öffnet sich ein neuer Weg. Und das sind die Verse 6 bis 11, der zweite Teil des Psalms, der ganz tolle Dinge beinhaltet. Vers 6, Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Wir bekommen Freude geschenkt. Davids Erkenntnis ist tief emotional. Er gebraucht jetzt ein anderes Bild, vorher von der Dürre und Trockenheit und jetzt vom Wasser. Und er sagt, wenn große Wasser einherfluten, wenn ein Wasser, ein Wassermassen auf dich einströmen, auf dein Leben, in deinen Alltag, in deine Situation, in deine Krisensituation, was sagt er? Werden sie dich nicht erreichen. Da, wo wir Angst haben, dass alles über den Haufen geworfen wird, wo wir Angst haben, unterzugehen, sagt David, hey, wenn du das erlebt hast, Vergebung durch Jesus Christus, Vergebung bei Gott, ein neues Leben geschenkt, dann wird dich das nicht erreichen. Was für eine Zusage ist das? Wenn du in Jesus bist, hast du einen Schutz über unser Verstehen hinaus, über unsere menschlichen Möglichkeiten hinaus. Da, wo wir mit unserem Auge sehen, oh, da kommt eine Riesenwelle auf mich zu, sagt der Glaube, Jesus schützt dich, es wird dich nicht erreichen. Und das sind die nächsten Begriffe, die wir deutlich sehen. Du bist mein Schutz. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Mit Rettung und mit Jubel, mit Freude. Das ist das, die Perspektive, die Gott uns schenkt, trotz dieser Wassermassen, die drohen, auf uns einzubrechen. Was für ein Zuspruch und Segen, mitten in deinem Leben, mitten in deinen Kämpfen. Was für eine Verheißung Gottes, die du heute Morgen nehmen darfst. Nimm diese Verheißung in dein Leben, ganz persönlich. Dass Gott dein Schutz ist, dass er dich behütet vor Bedrängnis, dass die Wasserfluten dich nicht erreichen werden, weil du mit Jesus verbunden bist. Weil du in ihm Vergebung erlebt hast und neues Leben bekommen hast. Nimm diese Zusage in deinem Leben. Lass dir Gottes Wort zusprechen in dein Leben. Und wir kommen zu den letzten Versen. Dort kommt eine weitere Zusage Gottes. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Es gibt genug Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, was Gottes Weg für uns ist und wir nicht den Durchblick haben. Aber Gottes Zusage steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Wir sollen nicht unverständig sein, wir sollen lernen, wir sollen auf Gottes Wort und auf Gott ausgerichtet leben. Wir sollen nicht dazu gedrängt werden müssen oder es antrainiert bekommen, wie ein Maultier oder ein Pferd. Dieses Bild gebraucht David hier. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du realisierst irgendwie, ich bin zu meinem Christsein oder zu Gemeinde oder zu Gottesdienst, bin ich gedrängt worden. Oder es ist mir antrainiert worden von meinen Eltern oder von sonst irgendwem. Und du realisierst, hey, das ist alles von jemand anderem gekommen und gar nicht mein eigenes Ding gewesen. Dann will ich dich ermutigen, mach damit Schluss, sei nicht unverständig und wirf dein komplettes Vertrauen auf Jesus. Es geht nicht darum, was andere von dir wollen, was andere dir antrainieren oder dich zu drängen. Es geht um das, was dein Leben ausmacht, was deinem Leben Sinn gibt, was dir Vergebung gibt und eine Perspektive für die Ewigkeit, und das ist dein Leben in Jesus Christus. Wir haben am Schluss des Psalms diese herrliche Aussage, wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird das erleben. Vertraust du auf den Herrn? Neu wieder oder zum ersten Mal? Jolanda, ich will dir das sprechen ganz persönlich. Vertraue mit deinem ganzen Leben auf den Herrn. Du bekennst heute, dass du mit Jesus verbunden bist. Und du darfst das für dein Leben nehmen. Diesen Fels. Wer auf den Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Was für eine wunderbare Zusage. Und das gilt nicht nur für Jolanda, das gilt für dich und für mich genauso. Lasst uns auf den Herrn vertrauen. Er wird uns Gnade geben. Wir dürfen fröhlich sein. Der letzte Vers gibt diesen Ausblick der Freude. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid. Es schließt den Psalm wieder ab mit dem, wo er begonnen hat. Wohl dem, glücklich ist, dem die Übertretung vergeben ist, dem die Sünde zugedeckt ist. Das ist wahres Glück und wahre Freude bis in alle Ewigkeit. Das kann dir niemand nehmen in deiner Verbindung mit Jesus. Willst du glücklich leben? Willst du glücklich sein? Dann mach dein Leben an Jesus fest. Wirf dein Vertrauen komplett auf ihn. Lass dich taufen oder erinnere dich an deine Taufe, wie du neues Leben in Jesus gefunden hast und das feiern darfst. Lass uns das in Erinnerung behalten und feiern, wenn wir gleich Jolanda taufen. Taufe macht glücklich. Amen.